als Einleitung der Johannesbrief, ein Brief, der recht spät geschrieben wurde im Verhältnis zu den anderen Briefen und Evangelien. Ein Brief, der an die Kinder Gottes geschrieben ist, an die Gläubigen, also an solche, die wiedergeboren sind, die zu neuem Leben gekommen sind. Es ist ein Brief, der uns in die Tiefe der Gemeinschaft mit Jesus hineinführt. Und nun sagt Johannes, seht. Es ist die Stilistik, die Ausdrucksart des Johannes. Seht. Er redet auch über Johannes, dem Täufer, und bringt uns die Worte des Johannes des Täufers wieder. Siehe, das Lamm Gottes. Seht. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist eine Titulierung, die nicht von Menschen vergeben werden kann, sondern die Gotteskindschaft ist eine Angelegenheit Gottes. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass unsere Existenz, dass unser Sein begründet ist auf den Umstand, wiedergeboren, wiedergezeugt zu sein durch den Heiligen Geist oder solches nicht zu sein, was uns als Verlorene erscheinen lässt, nach der Lehre des Neuen Testaments. Siehe, sagt Johannes, welch eine Liebe. Wir sehen also, dass die Gotteskindschaft durch die Liebe des Vaters abgeleitet wird, dass also der Vater der Urheber der Liebe ist, dass wir als Menschen in die Möglichkeit gebracht sind oder gebracht werden, mit dem Gott der Liebe Gemeinschaft zu besitzen. Seht, welch eine Liebe. Diese Liebe können nur solche beurteilen, die selbst im Verhältnis eines Kindes zum himmlischen Vater gefunden werden und nicht andere. Das will auch dieser Abschnitt ganz klar sagen, dass die Welt, dass solche, die noch die Gesetzlosigkeit tun, dass sie keine Verbindung zu diesem himmlischen Vater besitzen. Wir haben eine Mitteilung in Römer 8. Und da wird uns in ähnlicher Weise eine Beweisführung gegeben. Römer 8, Vers 15 bis 17, da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchen wir rufen, Abba Vater. Wir denken hier an Israel, Israel in der Verheißung. Abraham wurde der Sohn der Verheißung im Fleische geschenkt, Isaak. Aber dieser Sohn, obgleich er von Sarah der Freien war, war er dennoch unter Knechtschaft, weil es eine Zeit des Gesetzes war und Christus hat uns losgekauft von der Knechtschaft des Gesetzes. So sind wir durch Jesus in die Freiheit der Kinder Gottes gelangt. Der höchste Ausdruck in der Gemeinschaft mit Gott, nämlich nicht mehr allein im Fleische, sondern durch den Geist. Und in Vers 16 wird uns nun gesagt, oder in Vers 15 noch, dass wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben, nicht mehr verbunden in Furcht, sondern die Sohnschaft, in welchem wir im Verhältnis unser Vater im Himmel stehen. Kinder Gottes zum himmlischen Vater. Und dann wird uns gesagt, dass der Geist selbst zeugt. Und zwar unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist eine Situation, die können nur solche verstehen und erfassen, die selbst den Geist Gottes, den Heiligen Geist in sich haben und nicht andere. Wir müssen aufpassen, dass wir auch als Kinder Gottes uns nicht auf ein Gerede einlassen, mit solchen, die den Geist Gottes nicht haben, über das Thema des Heiligen Geistes. Das ist sinnlos, weil sie es nicht verstehen, was es ist, weil sie aus einem anderen Geiste heraus reden und beurteilen. Gottes Wort sagt solches und wir tun gut daran, wenn wir uns am Wort halten. Wenn aber Kinder, und wir wissen, dass nun solche, die zur Gotteskindschaft hindurchgedrungen sind, wenn schon Kinder Gottes, dann auch die Erben, die rechtmäßigen Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, weil Christus das Erbe Gottes empfängt, sind wir nun Miterben Christi als Kinder Gottes. Und Christus ist sozusagen der Bahnbrecher für die Erbschaft Gottes im Himmel. Gott hat sich seine Kinder durch seinen Geist herausgewählt, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir wieder gezeugt sind, keine Sohnschaft, keine Kindschaft ohne Zeugung, keine Wiedergeburt ohne Zeugung. Deshalb sagt der Jesus zum Nikodemus, dass er wiedergeboren werden muss. Und weil nun solches der Fall ist, und deshalb erkennt solche die Welt nicht. Wenn die Bibel hier sagt, dass uns die Welt nicht erkennt, brauchen wir keinen Versuch zu starten, ob es denn doch möglich wäre. Die Kinder Gottes haben zwei Naturen und der Mensch im unerretteten Zustand nur eine Natur. Diese eine Natur ist uns schöpferisch gegeben, aber wir wissen, dass die Schöpfung zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt und harrt auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Welt erkennt uns nicht, und zwar deswegen erkennt uns die Welt nicht, sagt Johannes. Warum denn? Weil wir Kinder Gottes heißen, weil wir Kinder Gottes heißen sollen, von Gott her bestimmt, nicht von Menschen. Die Welt des Natürlichen erkennt uns nicht, und Kinder Gottes sind solche, die nun wieder gezeugt und durch die Wiederzeugung wiedergeboren sind durch Gott. Und damit haben die Kinder Gottes zwei Naturen. Einmal die alte, und die alte Natur tritt zurück im Vergleich zur Wiedergeburt durch das Göttliche. Und damit dominiert der neue Mensch vom Himmel, das uns mitgegeben ist als Samenkorn, vergleichsweise in unsere Herzen, und das durch den Heiligen Geist versiegelt ist auf den Tag der Erlösung. Sie erkennt uns nicht, weil sie ihn, unseren Gott, nicht erkannt hat. Die Welt redet viel von Gott, aber sie hat ihn nicht erkannt. Und es ist notwendig, dass wir ihn erkennen. Wie wollte jemand Gott erkennen, wenn es nicht in Verbindung mit der Vaterschaft geschehe? Weil es keine andere Verbindung gibt, außer jener, die lehrenhaft uns im Neuen Testament geschenkt ist, nämlich, dass wir zu Christus und durch Christus zum Vater kommen können und werden nun wiedergeboren. Ich freue mich, dass ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Wir wissen auch, dass es keine andere Wiedergeburt gibt, außer dieser, in der wir im Neuen Testament den Weg dazu gewiesen bekommen haben. Es ist eine Wiedergeburt, die durch Gott geschieht. Die Welt erkennt uns nicht, sie hat Gott nicht erkannt. In Johannes 15... Johannes Evangelium Kapitel 15 haben wir eine Mitteilung, die sehr stark hier heranführt. Und zwar haben wir Vers 18 und 19. Da heißt es, wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Hier wird ganz klar gesagt, weil ihr aber nicht von der Welt seid. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Von der Welt heißt, nur diese erste Natur besitzend. Dann sind wir von der Welt. Aber wir besitzen die zweite, die von Gott her, die dominierende. Und dann sind wir zwar noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das unterscheidet uns wesenhaft in unserem Zustand des Errettetseins und des Verlorengehens. Das ist die Beweisführung vom Wort her. Wir haben dann die nächste Mitteilung, Geliebte. Während wir nun in Vers 1 die Mitteilung haben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, da würde jemand sagen, nun, das ist eine zukünftige Angelegenheit. Nein. Jetzt wird ganz klar gesagt, in Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind es. Die Gotteskindschaft, das ewige Leben, tritt nicht erst in Erscheinung, wenn wir im Jenseits sind, sondern schon hier. Und zwar, wenn wir unser Leben Christus übergeben, wenn wir uns ihm, dem Herrn der Herrlichkeit, ausliefern, bis ins Letzte. Wir haben heute eine Zeit, die Gottes Wort selbst die Letzte nennt. Aber dennoch kann der Feind nicht verhindern, dass unentwegt Menschen sich Christus übergeben. Und wir danken unserem Gott, dass er solches zu tun vermag. Die Welt in ihrem Zustand der Verlorenheit ist nicht ein Bild der Errettung, sondern dass sie gerettet werden muss. Aber das, was wir sehen, ist wenig Rettung. Das heißt, dass sich doch in der Relation wenig retten lassen, obgleich nach der Seite des Geistes Gottes dieser Geist reichlich, sagt Paulus, über uns ausgegossen ist. So wird dort dennoch wenig Gebrauch gemacht von dem dargereichten Gut des Lebens, das uns geschenkt ist. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes, sofern wir wiedergeboren sind. Jetzt Kinder Gottes. Es ist verborgen, dieses Leben, dieses neue Leben, es ist verborgen, es ist noch nicht sichtbar. Es ist noch nicht sichtbar für das menschliche Auge. Wenn du zwei Leute auf der Straße gehen siehst, kannst du es nicht von Weitem sehen, ob ein Kind Gottes dabei ist. Warum nicht? Weil sie ihre alte Gestalt im Natürlichen noch behalten haben. Das heißt also, wir sind noch im natürlichen Zustand in der Welt, obgleich unsere Wiedergeburt, nämlich jenes, das mit dem Auge nicht Sichtbare in uns liegt, durch das von Gott Gezeugte. Aber wir wissen, dass diese Zeugung zur Frucht kommen lässt, und zwar, wenn die Zeit erfüllt ist. Die Gotteskindschaft haben wir bei der Wiedergeburt, aber das ist alles noch nicht offenbar, sagt Johannes. Wann wird es denn offenbar? Nun, wenn Christus wiederkommt. Wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit, es wird offenbar, und zwar insbesondere erstmals zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Wir möchten da eine Stelle aufschlagen in Römer 8, noch einmal in Römer 8, und da haben wir eine Mitteilung, ab Vers 18, und da heißt es, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns, das heißt an den Kindern Gottes, geoffenbart werden soll, das ist eine zukünftige Angelegenheit. Denn das sehnsüchtige Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Offenbarung der Söhne Gottes geschieht nicht erst in der Ewigkeit weiter Ferne, sondern sie geschieht, wenn Christus wiederkommt. Und zwar einmal aus der Perspektive der Sicht der Kinder Gottes, wenn er seine Gemeinde heimführt, und zum zweiten Mal, wenn Christus wiederkommt vom Himmel her, um, wie es heißt, Vergeltung zu geben denen, die nicht geglaubt haben. 2. Thessalonicher Kapitel 1. Wenn er Vergeltung gibt denen, die das Evangelium gewusst haben und haben nicht gehorcht, und denen, die es nicht gewusst haben. Gott ist gerecht, deshalb tut er es. Da werden wir wieder offenbar, weil dieses zweite Wiederkommen Christi verbunden ist mit der Aufrichtung des irdischen Reiches Gottes. Und darin werden wir mit Christus herrschen 1000 Jahre. Und das ist die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn wir lesen weiter. Denn das sehnsüchtige Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Eitelkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Auf das selbst die Schöpfung, das heißt die ganze Schöpfung von Flora und Fauna, freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung wird einen Auftrieb erleben in diesem kommenden Reiche, und darin werden die Kinder Gottes geoffenbart sein. Ein Hinblick, ein Hinweis auf das kommende tausendjährige Reich, das zwar nicht uns gilt, sondern den Menschen jenes Zeitalters, einer kommenden Ära. Es ist noch nicht geoffenbart, was wir sein werden. Aber nicht, dass wir etwas vermuten, dass wir uns nicht irgendeiner Utopie hingeben, sondern hier heißt es, wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wenn der Herr kommen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden also Christus ähnlich sein, in einem Leibe des Geistes, der nicht mit irdischen Augen sichtbar ist, werden wir verherrlicht sein, um ihn und mit ihm zu kommen, in den Aufgaben, die Christus zu erdacht sind, vom Vater her. Es ist die Aufrichtung dieses gewaltigen Reiches, wo er, Christus, als König herrschen wird, und zwar über diesen Zeitablauf von 1000 Jahren. Diese 1000 Jahre sind eine Fortführung des durch Gott begonnenen Werkes, damals in der Zeit des Paradieses. Diese Zeit wurde unterbrochen durch die Sünde, und Gott nimmt nun den Menschen und führt dieses damals begonnene Werk für 1000 Jahre fort. Das ist das tausendjährige Reich. Und zwar wird der Feind gebunden sein im Vergleich zum damaligen Paradiesesabschnitt, wo er wirksam war und die Menschen versuchen konnte. Er wird für 1000 Jahre gebunden sein. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 20. Und dort finden wir das. Wir lesen in Kolosser 3, den Vers 4, der uns Ähnliches berichtet. Kolosser 3, Vers 4, da lesen wir: Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden. In was denn? In Herrlichkeit. Und die Offenbarung des Herrn und unsere Offenbarung wird Herrlichkeit sein. Damit wird sichtbar, dass Christus als der Vorläufer und Erste in allem, bereits in die Herrlichkeit bahnbrechend für uns eingegangen ist. Wir danken ihm, dass er so frühe eingegangen ist, weil er sich in dieser Zeit der Zubereitung der Gemeinde hier auf Erden nun zur Rechten der Majestät als der große hohe Priester verwendet, für die Seinen, die sein Leib sind. Und wir sind dem Herrn dankbar, dass er gerade in Christus uns seinen hohen Priester geschenkt hat, und zwar der ein besonderes Auge für die Kinder Gottes besitzt. Wir möchten an dieser Stelle auch daran erinnern, dass wir nicht sagen sollten, dass wir Kinder Jesu Christi sind. Herr Jesus hat keine Kinder, sondern dass wir Kinder eines himmlischen Vaters sind. Es ist notwendig, dass wir im Worte Gottes genau die Mitteilungen und Ausdrucksarten selbst für uns aufnehmen. Herr Jesus hat keine Kinder, sondern wir sind Glieder seines Leibes als Kinder Gottes, eines himmlischen Gottes und Vaters. Wir werden offenbar werden, indem wir Christum gleich sind, denn wir werden ihn sehen. Und was mag das alles beinhalten, wenn es hier heißt, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, nicht wer er ist. Das Wie lässt die ganze Zukunft und Herrlichkeit Gottes eingeschlossen sein. Nicht wer. Wer er ist, das wissen wir, der Sohn Gottes. Aber wie er ist, das ist uns verhalten. Durch unseren Zustand des Leibes, des Fleisches, ist es uns verborgen. Deshalb die Offenbarung, die vorausgesagt ist. Und jeder, der nun solch eine lebendige Hoffnung zu ihm, zu Christus hat, der reinigt sich selbst in den Zustand durch die bleibende Hoffnung und die seiende Hoffnung, wie er ist. Er versetzt sich also in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben da eine Mitteilung in 2. Korinther 7, die uns da etwas Aufschluss gibt. 2. Korinther Kapitel 7. Da wird uns in den Vers 1 ein näherer Bezug mitgeteilt. Da wir nun die Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir haben die Verheißungen, wir haben vorigen Sonntag gehört, diese zwei unveränderlichen Dinge, nach Hebräer 6, Vers 18, die zwei unveränderlichen Dinge, die Verheißungen Gottes und den Eidschwur Gottes. Und hier handelt es sich um die zwei unveränderlichen Dinge, und zwar um die Verheißungen des Herrn. Und darin sollen wir, wenn wir in diesen Verheißungen leben, dass wir dieses Leben Christus aufgenommen haben, sollen wir in die Selbstreinigung gehen durch das Wort, durch das Wasserbad des Wortes. Und zwar Befleckung des Fleisches und Befleckung des Geistes. Wir sehen also, dass Kinder Gottes absolut Sünden an sich haben. Wie es auch Johannes in Kapitel 1, 1. Johannes 1 sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Wir leben also in einem Betrugszustand, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, und zwar deshalb, weil wir noch im Fleische sind. Aber wir sind nicht von der Welt, sondern im Fleische in der Welt. Das ist ein Unterschied. Weil wir nicht mehr von der Welt sind, sind wir auch nicht mehr dem Gesetz der Sünde unterworfen, nämlich sündigen zu müssen. Die Kinder Gottes sündigen, aber sie müssen nicht mehr sündigen. Während solche, die noch nicht Kind Gottes sind, sündigen müssen, und zwar gesetzesmäßig, botmäßig, weil sie im Zustand der Sünde sich bewegen, ohne Freiheit des Christus an ihnen erfahren zu haben. Und hier ist interessant, dass in dieser Reinigung von der Befleckung des Fleisches und des Geistes die Heiligkeit vollendet wird in der Furcht Gottes. Das heißt, das ist der höchste und letzte Ausdruck, dass wir bewahrt bleiben. Wie es in 1. Johannes 5, Vers 18 heißt, der aus Gott Geborene bewahrt sich, nämlich aus der Furcht Gottes heraus zu sündigen. Nicht, dass dadurch Sündlosigkeit da wäre, aber da ist jener gottwidrige Zustand aufgehoben, nämlich sich in der Sünde zu bewegen. Und das ist das Zeichen der Verlorenen, die sich nicht allein darin bewegen, wegen ihrer Gottesferne. Ich glaube, die ärgste Sünde der Nicht-Erretteten ist nicht, was sie da oder dort getan haben, sondern dass sie ihr Leben mit Gott noch nicht geordnet wissen. Allein dieser kriegerische Zustand in der Aufrechterhaltung, sich Christus noch nicht übergeben zu haben, dürfte der gewaltigste Ausdruck der Konfrontation zwischen Menschen und Gott erkennbar sein. Dass man nicht versöhnt ist, dass nicht Frieden geschaffen ist durch das Blut des Kreuzes, obgleich man vom Kreuz und von dem Frieden, der durch das Blut des Kreuzes geworden ist, weiß. Wir kennen also in unserem christlichen Abendland eine hohe Verantwortung Gott gegenüber und die Frage ist, ob wir ganz klare Verhältnisse mit Christus besitzen, durch die Gemeinschaft, insofern, dass wir wiedergeboren sind zu neuem Leben. Jeder, der nun die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, denn die Sünde ist diese Gesetzlosigkeit. Von welcher Gesetzlosigkeit redet nun Johannes? Ich denke, Christus ist des Gesetzes Ende, natürlich. Aber gesetzlos heißt, sich selbst frei gemacht haben oder frei gemacht zu sein von einem bestehenden Gesetz. Gesetz, da steht das Wort setzen drin. Es ist etwas hingestellt oder hingesetzt als ein Zeichen, das nicht überschritten werden darf. Gott hat uns das Gebot gegeben, aber nicht mehr die 10 Gebote gesetzesmäßig, sondern er hat uns das Gebot der Liebe gegeben und in diesem Gebot der Liebe ist enthalten, dass ich mich auch von Gott lieben lassen soll. Wenn ich mich also so verhalte, dass ich nicht zu Christus komme, um einzugestehen, ich bin ein verlorener Sünder, stelle ich mich außerhalb der Gebote des Herrn, weil ich diesen von Gott vorgeschriebenen Weg missachtet habe in der Verwerfung und habe versucht, in eigener Regie einen Weg zu suchen und zu begehen, der vermeintlich aus meiner Denkart gerechte sei, das Ziel des Lebens zu erreichen, was aber nicht der Fall ist. Es ist schlussendlich Verwerfung Jesu. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit, das heißt die Übertretung. Wo kämen wir heute hin, wenn wir in Deutschland ab morgen sämtliche Gesetze aufheben würden? Da würde die Anarchie herrschen. Ist ganz klar. Die Anarchie, das Chaos, der Untergang. Und deshalb haben wir in der Gesetzgebung des Alten Testaments lediglich einen Hinweis, dass Ordnung nur herrschen kann, wo auch etwas hingesetzt, hingestellt worden ist, das schrankenmäßig nicht überschritten werden darf. Und das haben wir im Alten Bund, insbesondere durch die mosaischen Gesetzgebungen von Sitte und Moral. Da spiegeln sich diese Richtungen wieder und wir haben nun die Dinge rein gesetzesmäßig nicht mehr, obgleich der Fakt als solcher noch existiert, wovon Christus sagt, dass nicht ein Strichlein aufgelöst, aber wir haben unsere Erfüllung nicht mehr aus der Gesetzmäßigkeit des Gesetzes, sondern wir haben unsere Erfüllung, dass wir uns freiwillig dem Herrn und dem Gebot seiner Liebe unterwerfen. Und wir wissen, Vers 5, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Das haben wir in einer Parallelstelle in 1. Johannes 1, Vers 5, wo es heißt, und es ist gar keine Finsternis in ihm. Denn Finsternis ist in jedem Fall Sünde. Denn Finsternis steht im Kampf gegen Licht. Christus ist das Licht. Er ist nicht allein das Licht dieser Welt, sondern auch Licht dieser Welt. Aber ich glaube, er ist das Licht des Himmels. Und die Wonne des Himmels und die Freude des Himmels und die Wonne und das Licht des Vaters. Und ich glaube, dass sich der Vater darin wohnt, in dem Lichte und der Liebe des Sohnes. Und dass wir darin Gemeinschaft haben, in diesen Dingen. Und dass unsere Herzen sich sehnen, wenn wir nun durch Gott wiedergeboren sind, dass wir nun dort sein möchten, wo er ist. Damit wir innere, tiefere Gemeinschaft noch haben über das Maß der Trennung, dieweil er im Himmel ist und wir auf dieser Erde. Obgleich er gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er will bei uns sein und er ist bei uns. Und wo zwei oder drei versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Das heißt, wenn zwei oder drei in dem Namen Jesu und zu ihm versammelt sind, zusammenkommen, um sein Wort zu besehen oder zum Gebet zusammen, wo Christus Pastor und Mittelpunkt ist, da ist er zugegen. Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht Gott in dieser Weise dein Leben? Bist du wiedergeboren? Oder hast du diesen Schritt noch vor dir? Einer der häufigsten Fehler, die immer wieder gemacht werden, mit denen wir es auch in der Seelsorge zu tun haben, ist, dass man sich gern auf Werk beruft. Man möchte so gern Werkstätigkeit von Menschen anerkannt bekommen haben. Warum? Und in dem Augenblick, wo wir sagen, ja, Werke zählen nicht, wenn wir nicht vorher zu Christus gekommen sind. Das heißt, wenn wir noch nicht zu Christus zur Wiedergeburt gekommen sind und wir versuchen uns auf Werk zu berufen, verwerfen wir Christus. Dann ist Christus nicht der Erste, sondern Werk. Aber wir haben keinen Zugang ins Heiligtum, zu Christus, durch Gerechtigkeit und Rechtsprechung des Werkes, sondern wir haben unsere Rechtsprechung durch Gnade in der Errettung. Durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Natürlich hat Gott uns den Glauben gegeben, aber nicht den Glauben an die Errettung des Werkes, sondern an die Errettung durch Gnade, mittels des geschehenen Werkes Jesu am Kreuz. Und das ist das, was wir hier in Vers 5 durch Johannes gesagt bekommen. Und ihr wisset, dass er, Jesus, geoffenbart worden ist, damals, als er im Fleisch auf dieser Erde kam, um der Welt Sünden zu tragen, da ist er geoffenbart worden. Und jeder, der nun dieses teure Blut Jesu nicht in Anspruch nimmt, bis hin zur Errettung und Wiedergeburt, ist verloren und bleibt verloren. Das muss so deutlich gesagt werden, weil unsere Einstellung, die vielleicht anders aussehen mag, uns nicht errettet, sondern in diesem Zustand der Verlorenheit weiter belässt. Und das ist die Absicht des Feindes, uns verloren gehen zu sehen. Und uns verloren gehen zu lassen. Und dennoch haben wir die Errettung in unserer Hand, ob wir wollen, ob wir Ja sagen wollen zu Jesus oder nicht. Aber wir möchten warnen, dass wir kein Ja haben in einer halben Entscheidung, in einer halben Auslieferung, sondern ganze Auslieferung an Christus. Eine ganze Hingabe mit den letzten Dingen, die wir haben. Auslieferung an Christus. Unseres eigenen Wesens, unseres eigenen Willens, mit all dem, was wir haben und sind. Und das heißt Jesus Nachfolge. Da kann Gott wahrhaftig ein Ja dazu sagen und kann es zur Wiedergeburt kommen lassen. Durch Glauben. Wir glauben an Jesus dass er der Sohn Gottes ist, dass er im Fleische gekommen ist und dass er heute noch rettet, wunderbare Rettung schafft für jeden, der an ihn glaubt. Die Frage ist es, ob wir das wollen, ob wir das überhaupt wollen. Jesus Christus wird nicht erlebt durch Diskussion, dass noch niemand errettet worden. Deshalb lassen wir solch unflätig Werk. Sondern Jesus Christus wird erfahren durch die Bereitschaft, glauben zu wollen. Denn Diskussion heißt, meine Sünde nicht einzugestehen. Warum diskutieren wir? Warum diskutieren Menschen? Weil sie ihren Zustand der Verlorenheit nicht zugeben. Es ist Unaufrichtigkeit. Deshalb heißt es, dem Aufrichtigen lässt der Herr gelingen, nicht den Unaufrichtigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Und diese Gnade brauchen wir, dass wir uns unter sein Wort demütigen, bis ins Letzte. Aber das mag unser irdisches Fleisch nicht. Da rebelliert alles in uns, das ist klar. Aber genau das ist der Ansatzpunkt, wie wir im Fleische sterben müssen, damit es zur neuen Geburt kommt. Neues Leben heißt, dass das alte Leben zu einem bestimmten Abschluss gekommen ist, unter dem Urteil Gottes, zu dem ich persönlich ein Ja gefunden habe, und zwar kein halbes, sondern ein totales Ja, weil auch in ihm, in Christus, ein ganzes Ja ist. In ihm ist das Ja. Auf dass er unsere Sünden wegnehme, das Wunderbare ist, dass der Herr Jesus nicht zudeckt. Das war Altes Testament, wo die Sünden zugedeckt unter der Decke noch schlummerten. Du musst mal an im Alten Testament unter dieser Decke drunter geguckt haben. Da war alles voll Moder und Schmutz und Sünde. Aber Jesus Christus deckt nicht zu, sondern er nimmt die Sünden der Welt weg. Er schwemmt sie weg. Er ist deshalb gekommen, auch dir Befreiung zu schenken von deiner persönlichen Sünde, von der du vielleicht meinst, sie wäre in den Augen Gottes nicht so schlimm. Die Verlorenheit der Menschen ist absolut. Das möchte ich hier sagen. Und wenn wir uns nicht retten lassen von Christus, haben wir keine Annehmung vor Gott. Keine Entschuldigung, sagt Paulus. Deshalb wäre das Törichtste, was wir tun könnten, wenn wir uns gegen das Wort des Herrn stellen würden. Sondern wir müssen uns Christus stellen. Und zwar in der Aufrichtigkeit unserer Herzen, denn Gottes Wort sagt, dass er unsere Herzen anschaut. Wenn wir das wissen, dann sollten wir die entsprechenden Schlüsse folgen. Und zwar aus der gesamten Konsequenz unseres Lebens, damit wir errettet werden zur Zeit der Annehmung, solange es heute heißt. Jeder, der nun in ihm, in Christus bleibt, sündigt nicht. Was ist denn das wieder? Also doch Sündlosigkeit. Nein, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Warum? Weil das Kind Gottes die Rechtfertigung oder die Rechtsprechung durch den Glauben hat. Obgleich die Kinder Gottes Sünde an sich haben, vermag sie, Jesum vor seinem Vater darzustellen, ohne Flecken und Runzeln, sagt Gottes Wort. Er vermag sie gerecht zu sprechen, weil sie abgewaschen sind, weil ihnen hinweggetan worden ist, der Unrat der Sünde. Vielleicht darf ich hier noch etwas dazu sagen. Wir finden in der Stilistik des Johannes einmal den Ausdruck von Sünde und einmal den Ausdruck von Sünden. Und das ist zweierlei. Wenn Johannes von Sünde redet, da bezieht er sich vornehmlich auf die Sünde, die uns überkommen ist, durch die Sünde Adams. Das ist die erbsündliche Seite. Wirst du sagen, ja, das Wort Erbsünde steht nicht in der Bibel, da hast recht. Ich freue mich über dein Bibelwissen. Aber Gottes Wort sagt, dass die Sünde hindurchgedrungen ist nach Römer, bis zu uns, zu allen Menschen hindurchgedrungen. Das ist die Sünde Adams. Und deshalb müssen schon kleine Kindlein, wenn sie erst 2 oder 3 Tage oder Stunden alt sind, auch schon sterben, über deren Lippen noch kein böses Wort gekommen ist. Es ist die Sünde, die Erbsünde. Christus befreit von der Erbsünde, zwar nicht im Fleische, weil das Fleisch in die Sünde gekommen ist, aber vom ewigen Tod. Wenn wir hier lesen, dass wir, jeder, der in ihm bleibt, nicht sündigt, dann haben wir deshalb, weil Christus nicht, uns nicht nur den Zustand der Erbsünde vergeben hat, sondern auch die tätigen Sünden in unserem Leben. Denn jeder Mensch schiebt einen gewaltigen Sündenberg vor sich her, der wird jeden Tag größer. Die meisten können nicht darüber hinwegschauen, weil er 800 Mal so groß ist wie sie selbst. Aber sie schieben diesen Ballastberg vor sich her. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, vor sich diesen Berg der Sünde herzuschieben. Sie haben sich längst daran gewöhnt, sich damit abzufinden, als einen Umstand des Lebens. Aber das alles benennt Christi Wort nicht Freiheit, sondern das ist Knechtschaft der Sünde, den Berg der Sünde vor uns herzuschieben, der vor unserem Gewissen lagert. Und Gott weiß um die Dinge der Sünde. Deshalb, wie wunderbar ist das Werk Jesu am Kreuz, der uns diese Dinge der Sünde, die von Gott trennen, Gott ist hinter diesem Berg, natürlich, uns trennt der Berg der Sünde zwischen Gott und Menschen, steht etwas. Christus hat es am Kreuz überwunden. Wir freuen uns über jeden, der bereit ist, zum Herrn zu kommen, einzugestehen, die Tiefe der Sünde, die von Gott trennt. Wenn du noch nicht zu Christus gekommen bist, so soll dir heute gesagt sein, dass du keinen Zugang zu Gott hast als sein Kind, weil der Berg der Sünde zwischen Gott und dir steht. Christus hat am Kreuz das Werk der Erlösung vollbracht. Die Frage ist, ob wir bereit sind, Ja zu sagen zum Angebot seiner Liebe, zu ihm zu kommen. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen, dass wir sagen, ich habe es Mut gehabt zu sündigen. Jetzt will ich auch Mut haben, die Dinge der Sünde zu bekennen. Ich will Mut haben, die Dinge ins Licht Gottes zu stellen, weil ich weiß, Gott will es haben. Du sollst also heute Abend gehört haben, dass Gott will und fordert, dass du die Dinge der Sünde vor ihm bekennst. Wer nun so in ihm bleibt, sündigt nicht, und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Und damit wird klar, dass jeder, der nicht gerechtfertigt ist, durch Glauben und Ausglauben, nicht Christus erlebt und gesehen hat. Wer Christus in seinem Herzen erfahren hat, hat ihn auch gesehen, in seinem Wort. Und durch das ganze Erleben der Gotteskindschaft können wir sagen, wir haben Jesus gesehen. Der Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich und der Vater, sagt der Herr, sind eins. Wir freuen uns, dass wir nicht nur allein mit dem Herrn Jesus versöhnt sind, sondern auch mit dem Vater, durch Jesus, unseren Herrn. Wenn wir hier das Wort Gottes jetzt noch sehen durch Fragestellung, dann wollen wir es insofern tun mit großer Freimütigkeit, aber in der Verantwortlichkeit vor einem lebendigen Gott, der heute noch seine Gnadenhand ausstreckt zur Errettung, zur Erlösung. Auf der anderen Seite auch in diesem gewaltigen Ernst, dass jeder, der zu Christus in dieser Weise nicht kommt, verloren ist, ganz gleich, ob er menschlich größere Qualitäten aufzuweisen hat als Kinder Gottes. Es geht nicht um die Qualität menschlicher Prägung, sondern es geht darum, ob wir durch das Blut Jesu freigesprochen sind vom Gesetz der Sünde.
Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Da hattest du irgendwie was anderes noch
beigebracht. Ihm bleibt sündig nicht. Das heißt, wer in Christus ist, bleibt in ihm. Wer Vergebung seiner Sünden hat, empfängt auch die Rechtfertigung durch Glauben. Und wer gerechtfertigt sind, ist, den sieht Gott im Himmel nicht mehr im Zustand des menschlichen Seins, sondern nach dem Umstand der Wiedergeburt, von der es in Kapitel 3, Vers 9 heißt, die kann nicht sündigen. Da kommen wir wohl, so der Herr will, in der nächsten Stunde dazu. dieses durch Gott Gezeugte kann nicht sündigen. Und Gott schaut uns nicht mehr nach dem Fleische. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, wenn wir aber auch Christum im Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Obwohl Christus sündlos war, so kennen wir ihn nicht mehr nach dem Fleische, sondern nach dem, was er jetzt ist in der Herrlichkeit. Und so sieht uns Gott bereits verklärt im Bilde des Sohnes in seiner Herrlichkeit. Das ist das, von dem hier geredet ist. Gott nimmt also das, was uns im Augenblick noch umgibt, nämlich den Zustand unseres sündlichen Wesens in dieser sündlichen Welt. Er übersieht es, er sieht uns dargestellt durch Rechtfertigung im Glauben.
Erklärst über den Begriff Hass.
Hass.
Und du sagtest, dass die Welt hasst uns.
Hass.
Und dann auch Jesus sagte, wenn jemand hasst nicht seine Mutter und Geschwister, dann ist mich nicht würdig. Nun, ich denke, dass dieser Ausdruck Hass muss irgendwie eine breite Bedeutung haben, nicht dieser Hass, diese Wut, welche wir Menschen heute gewöhnt sind zu verstehen, weil es für mich besonders große Bedeutung hat, Hass der Welt, weil wenn die Welt tatsächlich uns hasst, dann für uns ist die ganze Evangelisation, die ganze Erweckung geschlossen. Und deshalb also haben wir praktisch keine Chancen, Welt berühren, weil eben die Welt ist kein Zweck, also zu evangelisieren, kein Zweck an der Hauptwache stehen, wenn diese Hauptwache Welt hasst.
Herr Bruder Leonid, wie wäre denn das, wenn wir das aus deinem Munde mal hören möchten? Diese Definitionen hast. Vielleicht kannst du es uns gleich noch bringen.
Ich wollte von dir her.
Ja, warum denn von mir?
Was wird dir helfen?
Auf Blick zur Hilfe Gottes werde ich es versuchen. Aber ich glaube, dass der Herr dir auch geholfen hätte, Bruder. Sein Arm ist nicht zu kurz. Nun, was ist Hass? Wir sind von Gott her geschaffen in Sündlosigkeit und hineingestellt in den Garten Eden einstmals gewesen. Und der Hass kam als Begleiterscheinung mit einer anderen Erscheinung, und zwar in der Entscheidung zur Sünde. Satan versuchte den Menschen zur Sünde. Und im Begleitsymptom kam der Hass über die Menschen. Der Hass ist das Entgegengesetzte von Liebe. Der Mensch war bislang von der Liebe Gottes getragen. Und Gott blieb das, was er war. Aber der Mensch veränderte sich in seiner Willensentscheidung zu Satan und seinem Willensbereich. Und dadurch wurde der Mensch Satan ähnlich in verschiedenen Beziehungen. Und eine dieser Finsternissegnungen ist der Hass. Er offenbarte sich bereits an den ersten Menschen, und zwar an den Söhnen der Menscheneltern. Kain erschlug im Hass seinen Bruder. Hätte Kain seinen Bruder geliebt, wäre er nicht in der Lage gewesen, ihn zu erschlagen. Jeder, der hasst, sagt Gottes Wort im Neuen Testament, ist ein Menschenmörder. Wir können den Menschen und dem Nächsten nur helfen,
echte Hilfe bringen, wenn wir selbst in der Liebe des Christus gefunden sind und nicht ein Sozialprodukt werden, sondern wenn wir ihnen Christus bringen, den Erlöser von der Sünde. Solange wie wir selbst noch Gebundene in der Sünde sind, können wir anderen nicht Hilfe sein. Wenn einer im Ozean im Wasser schwimmt, und zwar schon 2 Tage, und er sieht am Horizont kein Schifflein kommen, dann wird es ihm sicherlich mulmig werden. Aber der Nächste, der neben ihm schwimmt, wird ihm keine Hilfe sein können, weil er auch keinen Grund unter den Füßen hat. Wir brauchen einen Grund, der fest ist, und das ist Christus. Wenn wir auf ihn gegründet sind, sind wir in der Lage, auch anderen Hilfe zu sein. Wie geschieht das? Von Natur aus können wir niemanden zum ewigen Leben verhelfen. Das geschieht nur auf der Basis der Liebe des Christus. Bin ich bereit, mein Herz zu öffnen, dass Jesus in mein Herz kommt, dass ich mich ihm übergebe, kann ich mich anfüllen lassen von Jesus. Das ist genauso wie mit einem Eimer. Wenn ich einen Eimer habe, den ich durch die Gegend trage und habe ihn bis oben her gefüllt, dann kann nichts anderes aus dem Eimer herauskommen als das, was drin ist. Wenn wir Christus in unseren Herzen haben und dann geht der Mund über, ist Christus Bestandteil unserer Herzen, werden Worte Christi der Liebe Jesu herausfallen. Und diese Worte Jesu sind es, die anderen Menschen in die Herzen fallen sollen. Und zwar, dass sie die Liebe des Christus erfahren in einer Welt, in der Liebe Jesu nicht gekannt wird. Es ist eine Verkennung. Unter dem Wort Liebe stellt sich die Welt etwas ganz anderes vor. Es ist die Bitternis, es ist das Leid. Aber Liebe Jesu ist etwas anderes. Herausgeliebt sein aus dem Zustand der Verlorenheit und sich im Lichte Gottes bewegend, wissend, dass Jesus mich lieb hat und ich gehe aus Liebe zu Jesus den Weg mit dem Herrn. Darin werde ich nun bereit und befähigt, das von mir Wiedergegebene, denn Christus will uns benutzen in der Hindurchdringung seines Wortes, dass ich nun Worte wiedergeben kann, die anderen Menschen zur Gnade gereichen. Alles das, was nicht Jesus heißt, ist Hass. Und alles, was sich hasst, schlägt tot. Wir sollten uns nicht an der Auswirkung des Nichts Christus ergötzen, dass wir sagen, nun ja, denen geschieht's recht, weil es in Vietnam ist, denen geschieht's recht, weil es in Irland ist, vor 30 Jahren war es hier in Deutschland, wer weiß, wer der Nächste ist, kann ja überall mal sein. Wir können solche Missstände nicht abschaffen durch soziales Denken. Bitte machen wir uns keinen X vor einem U. Sondern die Überwindung des Krieges steht ganz klar in Jakobus Kapitel 4, wo sie herkommt. Und zwar aus der Sünde. Solange die Sünde nicht aus uns oder in uns gebannt ist, wird der Zustand des Krieges nicht nachlassen, weil alle Menschen von Natur aus große Egoisten sind. Sie suchen sich und nicht Christus. Das ist überall das Gleiche, ob es in kapitalistisch regierten Ländern sein mag oder in sozialistisch regierten Ländern. Da sind nur andere Egoisten dran. Aber an der Sache selbst hat sich gar nichts geändert. Nehmen wir das bitte als einen Fakt hin. Das, was sich bei Kindern Gottes ändert, die durch die Liebe des Christus durchdrungen sind, ist, dass sie nicht mehr sich selbst lieben, sondern den Herrn Jesus. Und das ist das Problem, dass wir Christus lieb haben dürfen, der uns zuerst geliebt hat, sagt die Bibel Gottes Wort. Und hier wird der Kriegszustand mit Gott aufgehoben. Christus hat uns geliebt, bewiesen, durch sein Sterben am Kreuz. Und wir haben seine Liebe durch Hass beantwortet. Jeder, der zu Christus kommt, tritt heraus aus dem Zustand des permanenten Kriegszustandes und er ruht vom Kampf gegen Gott. Er kommt in den Zustand der Liebe des Christus und damit in den Frieden. Damit haben wir Friedenszustand. Wir könnten auch sagen, dass wir heute Frieden haben zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Russland. Aber wir wissen nicht, dieser Friede ist unheimlich komisch. Wir wissen nicht, wann solche, die uns den Frieden bringen, plötzlich mit dem Panzer erscheinen. Das weißt du nicht und ich nicht. Sie bringen sicherlich nicht nur den Frieden. Sie bringen ihren eigenen Frieden, nicht den unseren. Sie bringen nicht den Frieden Christi, sondern einen anderen. Und auf den wollen wir verzichten. Wir haben es genug, den Willen der Nationen getan zu haben, sagt Paulus. Wir wollen Frieden haben durch das Blut des Kreuzes, durch Jesus am Kreuz, damit abgewandt wird der in uns regierende Hass, ersetzt durch Jesus und seine Liebe.